Wir dürfen in der Königreichsserie sein und haben schon etliche Predigten darüber gehört. Es wäre mal spannend, so zusammenzutragen, machen wir jetzt nicht, was wir alles eigentlich schon gehört und gelernt, vielleicht auch umgesetzt haben im Alltag aus dieser Königreichsserie. Wir haben gelernt, dass es, das Reich Gottes oft Bilder hat, wo es verglichen wird mit irgendeinem Bild. Das Reich Gottes ist wie. Aber vier Begriffe wird gesagt, so ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist, wissen wir es noch? Freude, Friede, Gerechtigkeit und Kraft im Heiligen Geist. Genau, die vier. Über drei haben wir schon Predigten gehört. Kraft haben wir auf Pfingsten genommen, weil es da eben ganz gut gepasst hat. Dann haben wir die dritte Predigt, dann über die Gerechtigkeit, denn der John und ich miteinander predigt. Letzten Sonntag hat er über den Frieden predigt. Und alle vier gehen hauptsächlich mit dem Fokus auf Gott. Schon auch zwischenmenschlich, aber der Fokus im Königreich Gottes ist auf ihn, auf den König ausgerichtet. Und heute werden wir es haben von der Freude. Das Reich Gottes ist Freude. Die zwei Bibelstellen, die dazu passen, zu diesen vier Aussagen, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und nicht Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Im Heiligen Geist, in 1. Korinther 4,20, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und die vier Begriffe, die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Man kann sie nicht auseinander dividieren. Und sie bedingen einander. Um mit Gott im Frieden zu sein, musst du können gerecht vor ihm dastehen. Um die Freude von Gott zu empfinden, die Freude in Gott zu haben, brauchst du Frieden mit ihm. Wir könnten alle vier miteinander durchspielen und wir brauchen die Kraft im Heiligen Geist für all die Sachen. Alle vier sind also auf Gott ausgerichtet. Die göttliche Freude, von der wir es heute haben, die ist eben unabhängig von externen Rahmenbedingungen. Man müsste ja eigentlich sagen, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, so privilegiert, wie wir hier in der Schweiz leben, wir müssten die glücklichsten Menschen auf der Welt sein, oder? Eigentlich. Wenn man aber anschaut, dass es in anderen Gebieten auf der Erde, wo die Grundvoraussetzungen viel, viel schlechter sind, wo die Rahmenbedingungen viel schlechter sind, wo die Leute zum Teil am Hunger leiden sind und nicht wissen, wie sie am nächsten Tag, die können einfach in den Laden gehen und von 20 verschiedenen Joghurtsorten auslesen. Die sind froh, wenn sie überhaupt etwas haben. Aber zum Teil sind die Leute glücklicher, haben mehr Freude im Leben als wir. Wie kommt's? Also, es gibt Leute mit schlechteren Rahmenbedingungen, die mehr Freude haben als wir. Die göttliche Freude. Die göttliche Freude, von der wir es haben wollen, die ist nicht ein Ziel, wo man irgendwie muss erreichen, sondern sie ist durch ein Angebot von Gott. Wir stellen uns manchmal vor, wir müssten an einen Ort von der Freude hinkommen. Jetzt gibt es Deutschland, im Schwarzwald gibt es Freudenstadt. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Im Schwarzwald die Freudenstadt. Also ich will dort hinkommen, wo die Freude ist. Dort ist doch die Freude, in Freudenstadt. Und dann gehe ich auf mein Handy und suche den Weg auf Freudenstadt. Und meine Freude ist dann schon das erste Mal betrübt, wenn ich sehe, oh, der hat unterwegs so viel Stau. Der hat Stau, der hat Baustellen. Ach, ich brauche viel länger. Ist meine Freude schon wieder trübt. Wir haben manchmal den Eindruck, wir müssen irgendwo hinkommen und dann habe ich Freude. Wenn ich dann einmal zur Freudenstadt bin, dann kann ich Freude empfinden. Wenn die Pandemie endlich zu Ende ist, dann kann ich Freude empfinden. Wenn die Schule vorbei ist, dann kann ich Freude empfinden. Wenn ich einmal einen Partner habe, kann ich Freude empfinden. Wenn ich Kind habe, kann ich Freude empfinden. Wenn die Kinder dann endlich aus dem Haus sind, kann ich Freude empfinden. Wenn ich dann endlich einmal in Rente bin, dann kann ich Freude empfinden. Und wenn du mal in Rente bist, dann merkst du, früher war alles viel besser gewesen. Oder ist es nicht so? Wir denken, Freude ist ein Ort, wo wir hinkommen müssen. Göttliche Freude ist nicht das Ziel, das du erreichen musst, sondern ein Dauerangebot, das Gott uns zur Verfügung stellt. Und zwar jetzt. Nicht irgendwann oder jetzt, im Moment, auch in den schwierigsten Umständen, die du kannst erleben. Ich habe eine Definition von Freude gehört von John Piper, ich weiß nicht, ob der jemanden kennt. Der sagt, christliche Freude ist ein gutes Gefühl in der Seele, das durch den Heiligen Geist gewirkt wird, indem er uns dazu bringt, die Schönheit Christi im Wort und in der Welt zu sehen. Das ist jetzt eine christliche Definition für christliche Freude. Und wenn wir von Freude reden, will ich das ganz klar an Anfang setzen, denn Freude kommt darauf an, wie du es fühlst, was für dich Freude bedeutet. Ein Wort überkommt ja eigentlich durch das, wie du es fühlst, an Bedeutung. Das merken wir manchmal auch, wie Wörter sich verändern, weil sie plötzlich anders gefühlt werden. Ich rede also jetzt heute von der Freude, wo zum Beispiel auch der Apostel Paulus viel im Philipperbrief davor schreibt. Ich rede nicht von der Freude, wie sie vielleicht allgemein in der Gesellschaft verwendet wird und verstanden wird. Ich rede über christliche Freude, so wie der Piper das da in dieser Definition gesagt hat. Und ich will die ganz kurz Schritt für Schritt ein paar Wörter rausheben. Christliche Freude ist ein gutes Gefühl. Damit meint er, Freude ist nicht einfach nur ein Gedanke. Freude ist nicht eine feste Überzeugung nur. Freude ist nicht eine Meinung oder eine Entscheidung, sie ist ein Gefühl. Man kann es auch als Emotion bezeichnen. Eines von dem, was es Gefühl, eine Emotion von einer Entscheidung unterscheidet, ist, dass du nicht die direkte Kontrolle kannst darüber haben. Über deine Gefühle. Jetzt stell dir vor, also du kannst eben nicht mit dem Finger schnippen und sagen, so, und jetzt fühle ich so. Bei einer Entscheidung kannst du es eher. Du kannst dich jetzt, heute entscheiden. Stell dir vor, du würdest in der Wildnis campen gehen. Also richtig, Wildnis um dich herum und du gehst campen. Übernachtest dort, am nächsten Morgen machst du das Zelt auf und siehst vor dem Zelt einen riesengroßen Grizzlybär. Was passiert in dem Moment? Du sagst nicht, also lass mich drüber nachdenken. Jetzt ist da ein Grizzlybär, der scheint hungrig zu sein, der scheint vielleicht verwundet zu sein und darum müsste ich jetzt Furcht empfinden. Also ich entscheide mich jetzt, Angst zu haben. Machst du nicht, oder? Das passiert in dem Moment, wo du das Zelt aufmachst und du siehst den, machst wahrscheinlich ganz schnell, zack, das Gefühl ist da. Ohne, dass du dich entschieden hast, dass du das Gefühl willst haben. Emotionen funktionieren nur so. Unser Denken funktioniert so und das Fühlen eben nicht. Das haben wir nicht automatisch unter Kontrolle. Und das bedeutet auch, dass die Bibel, die voller Gebot ist, Sachen zu tun, die außerhalb von meiner direkten Kontrolle sind. Gebot, wir sollen uns freuen. Freut euch, das ist ganz oft. Ist aber zum Teil außerhalb von meiner Kontrolle. Gebot, sich zu fürchten, dankbar zu sein, weichherzig zu sein, lauter Gebot. Und einer von diesen Gründen dafür, dass ich die Art von Christ vielleicht auch sein kann, wo ich bin und wo ich will sein, die Theologie, wo ich vertrete, ist, dass ich weiß, dass die Bibel von mir Sachen fordert, wo ich nicht selber direkt aus meiner eigenen Entscheidung kann herbeiführen. Ich bin angewiesen auf den Geist Gottes. Ich weiß, ich bin sündig und ich habe Emotionen. Und ich sollte eigentlich laut Bibel andere Emotionen haben, die mir eingefordert werden. Und ich weiß, ich bin schuldig. Und das ist gewaltig. Einer von diesen Kirchenvätern, der Augustinus, hat einmal gesagt, oh Gott, wenn du mir diese Dinge aufträgst, dann gebe mir auch das Gelingen dazu. Also wenn du sagst, ich sollte Freude haben, wenn das ein Gebot ist, dann schenkst du mir auch das Gelingen dazu. Die erste Definition ist also, Freude ist ein gutes Gefühl. Der zweite Teil von dieser Definition sagt, dass das Gefühl in der Seele ist. Und damit ziehe ich Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass das nicht im Körper stattfindet. Hast du schon gewusst, wenn du dich freust? Also ich glaube, du würdest wahrscheinlich selber sagen, ich freue mich. Aber wer ist es denn, der sich freut? Ist es dein kleiner Zeier? Ist es der große Zeier? Ist deine Hand? Ist dein Kopf, der sich freut? Was? Es ist nicht dein Körper, der sich freut. Ich freue mich. Es ist deine Seele, die sich freut. Wo sich kann freuen. Es ist nicht ein Körperteil. Klar, du kannst Auswirkungen von dieser Freude deiner Seele kannst du spüren. Du kannst vielleicht Schmetterling im Bauch haben, du kannst Tränen haben von Freude. Das kann sich im Körper ausdrücken, aber du würdest nie sagen, meine Augen freuen sich. Nein, ich freue mich. Das ist deine Seele, wo sich freut. Und eine Bewegung von deinem Körper, zum Beispiel von deinem Arm, ist grundsätzlich nicht falsch. Die Bewegung ist nicht falsch. Aber wenn du die Emotion hast, also dem zeige ich es einmal, gell, Herbert? Wenn der mir begegnet, dann dusch! Dann ist die Bewegung falsch. Aber die Bewegung kommt aus der Emotion, aus deiner Seele raus. Die Körperbewegung an sich ist nicht falsch. Aber wenn sie verbunden ist mit etwas, was in deiner Seele passiert und die Körperbewegung ausgelöst wird, dadurch ist die Emotion falsch oder die Körperbewegung falsch, die Handlung schlecht. Würde ich vergleichsweise meinen Körper auffordern, jemanden liebevoll zu umarmen, dann kann die Körperbewegung gut sein. Aber es ist eine Emotion, die aus deiner Seele rauskommt. Es gibt eine Richtigkeit und eine Falschheit von Emotionen und die Emotionen gehen eben dem körperlichen Ausdruck voraus. Die Gefühle sind Bewegungen von deiner Seele. Christliche Freude ist ein gutes Gefühl in der Seele, das durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Das ist der dritte Teil. Die Bewegung ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Wir lesen in Galater 5, 22 und 23, die Frucht des Geistes ist Liebe. Was wissen wir noch? Friede, Freude. Freundlichkeit, Güte, Treue. Und Freude ist ein Teil davon. Das ist eine Frucht vom Geist Gottes. Die Bewegung in meiner Seele von der Freude ist eine Frucht vom Geist Gottes, wo er in mir wirkt. Und daher kommt Freude in meiner Seele, wo Gott gegenüber überfließt, aus dem Wirken vom Geist Gottes. Sie ist ein gutes Gefühl in der Seele, wodurch der Heilige Geist gewirkt, indem er uns dazu bringt, die Schönheit Christi zu sehen. Also Philipper 3, 1, seid, freut euch im Herrn. Wie kann man sich im Herrn freuen, wenn man den Herrn gar nicht kennt? Wenn man nicht weiß, über was soll ich mich denn da freuen? Wie ist er denn? Wie kann ich mich am Herrn freuen, wenn ich nicht Sachen über den Herrn weiß oder sehe, die bewirken, dass eben den Freude in meiner Seele aufsteigt? Und das ist dann das Wirken vom Heiligen Geist. Er leitet nicht einfach einen Schalter um, wo er sagt, so, und jetzt, Freude. Indem er uns dazu bringt, die Schönheit Christi zu sehen. Das heißt, ich muss mich auch dem aussetzen und dem auseinandersetzen. Er leitet nicht einfach einen Schalter um und man freut sich ohne jeden Denkinhalt. Der Heilige Geist wird nach Johannes 16, 14 gehen, um Christus zu verherrlichen. Das ist das, warum der Heilige Geist uns gegeben ist. Was bedeutet, dass der Heilige Geist die Augen von meinem Herz wird öffnen, damit ich die Herrlichkeit von Jesus Christus sehe? Und wenn ich die Herrlichkeit von Jesus Christus sehe, dann wird der Heilige Geist da in mir die Freude entfachen. Wenn ich Christus in all dem sehe, was er tut, was er ist, dann wird mein Herz zu ihm in Freude hinzogen. Der Heilige Geist bringt in uns also Frucht hervor, indem er uns dazu bringt, die Herrlichkeit von Jesus Christus zu sehen. Der letzte Aspekt von dieser Definition ist, dass wir Christus ist im Wort und in der Welt sehen. Es ist offensichtlich, dass der maßgebendste und klarste Platz, an dem wir die Herrlichkeit von Jesus Christus sehen, ist im Wort, in der Bibel liegt. Das heißt, ich muss mich auch mit seinem Wort beschäftigen, um die Herrlichkeit von ihm zu sehen. Und das wird, der Heilige Geist wird dir Frucht schenken, dass du Freude überkommst an deinem Herr. Der Heilige Geist hat eben den Auftrag, Christus zu verherrlichen. Gottes Wort ist durch den Geist gehaucht, sodass sein Wort, wenn ich sein Wort lese, dass ich anfange, Christus zu erkennen, dass ich überhaupt Möglichkeit habe, Christus zu erkennen, weil es sind ja theoretisch nur Worte. Und das ist eben der Unterschied, ob du die Bibel liest, mit Heiliger Geist oder ohne. Es gibt so viele Leute in dieser Welt, die wissen viel über die Bibel. Aber die klammern den Geist Gottes aus. Ich brauche den Heiligen Geist, wo die Worte hat aufgeschrieben hat und er muss es übersetzen, dass ich es verstehe. Der Geist Gottes verleiht uns Augen, um die Herrlichkeit von Jesus Christus zu sehen, die wiederum Freude in unseren Herzen hervorruft. Und wenn wir jetzt die Freude dann im Philipperbrief auch angehen, ihre unglaublich wichtige Stellung anschauen, dann müssen wir eben sehen, nur durch die Bibel und das, was wir dann auch sehen von Jesus Christus, können wir die Freude entwickeln und kann uns die Freude geben werden. Der John Piper hat dann auch mal gesagt, Gott wird in uns am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm am zufriedensten sind. Was heißt das jetzt? Herrlichkeit Gottes. Früher hat man viel immer über Pflicht und Leistung nachgedacht. Aber wenig eigentlich darüber, dass wir Freude haben im Herrn. Also ich bin so aufgewachsen, dass zum Teil Freude auch verpönt war. Du darfst keine Freude haben. Aber letztendlich ist es so, dass Gott am meisten verherrlicht wird, wenn wir in ihm Freude empfinden. Wenn wir in seinem Wort lesen. Wenn wir ihn entdecken in der Welt. Wenn unser Herz aufgeht über das, wie er ist, was er ist, dann wird der Geist Gottes uns die Freude geben. Und letztendlich wird Gott umso mehr verherrlicht durch die Freude, die ich empfinde. Durch die Freude, die ich am Herrn habe. Letztendlich ist wieder Ziel Verherrlichung Gottes. Anbetung Gottes. Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir die größte Zufriedenheit in ihm haben. Wenn wir Freude in ihm können empfinden, auch wenn die Umstände nicht danach sprechen. Das ist die allergrößte Verherrlichung von Gott, wenn deine äußeren Umstände völlig dagegen sprechen, aber du kannst Freude in dem Herrn empfinden. Die Bibel sagt uns immer wieder, wir sollen Gott verherrlichen. Und sie sagt uns immer wieder, wir sollen uns an Gott erfreuen. Aber wie passen eben die zwei Gebote zusammen? Genauso wie ich es gesagt habe. Die höchste Bestimmung von uns Menschen ist es, Gott zu verherrlichen. Ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten, wie? Indem wir ihn geniessen. Indem wir näher bei ihm sein und Freude empfinden, nur rein in der Gemeinschaft mit ihm, wie er ist, was er ist, was er tut. Psalm 37,4, da schreibt der David, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich habe lang habe ich gedacht, ja gut, ich freue mich am Herrn und dann überkomme ich, was ich will. Was mein Herz wünscht. Ich lege das heute ein bisschen anders aus oder verstehe es anders. Wir könnten gerne darüber diskutieren, wie ihr das seht. Ich merke, wenn ich die Freude, so wie es mir geboten ist, wenn ich Christus erkenne, wenn ich die Freude habe und mein Herz erfüllt ist von Freude vor ihm, was wird er mir denn geben? Das, was mein Herz zutiefst wünscht. Was ist das, was mein Herz zutiefst wünscht? Das ist vielleicht nicht ein Ferrari, nicht ein Haus, nicht ein Boot. Das hat keinen Bestand. Was ist das, was mein Herz eigentlich zutiefst wünscht? Ist von jedem Mensch tiefste Gemeinschaft mit meinem Schöpfer. Und das wird er geben. Das heißt, Gott wird jedem, wo seine, da heißt es, freu dich am Herrn, glaube ich, Luther oder bei anderen heißt, habe die Lust an deinem Herrn. Also freu dich am Herrn, hat deine Lust am Herrn. Gott wird jedem, wo seine Lust am Herrn hat, sein Verlangen zu tief stillen. Das heißt, er wird sich selber ihm schenken. Und er wird dich auch Freude bekommen an seinem Willen. Und nicht an meinem. Weil ich merke, mein Wille, also... Liebe Freunde, ich bitte euch, lasst euch wegkommen von ich will und ich. Das ist so unrelevant und so nicht biblisch. Das, was ich will, hat keine Relevanz. Das Reich Gottes funktioniert, dass sein Wille soll geschehen. Und ich werde merken, wenn ich sein Wille verfolge, dass das mir wird auch Freude geben. Dass ich Freude bekomme an seinem Wille, weil ich merke, hey, besser kann es nicht kommen. Hast du mal überlegt, wenn all dein Wille wahr geworden wäre, wie es dann wird aussehen? Sein Wille ist der beste Wille. Und so geht es darum, in unserem Leben ihn zu verherrlichen. Das heisst auch, wir sollen uns eben freuen und Christus ist das Zentrum vor aller Erkenntnis. Und dann heisst es in Philipper 3,1, was immer auch geschehen mag. Was immer auch geschehen mag. Liebe Freunde, freut euch im Herrn. Und er sagt das, ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch noch mehr stärken. Das ist eine Aufforderung. Ganz egal, was passieren mag, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Und wir haben gerade gehört, es ist nicht eine Emotion, die ich kann produzieren kann. Wir haben gelernt, wie es dazu kommt, dass ich mich freue im Herrn. Und dann müssen wir uns aussetzen. Wir müssen uns dem Wort Gottes aussetzen. Wir müssen ihn suchen, dass der Heilige Geist die Frucht in uns schenkt, uns tiefst in ihm können freuen, was auch immer geschehen mag. Und dann sagt er auch wieder im Philippe, der Philippe ist voll von Freude. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid, denkt daran, dass der Herr bald kommt. Also freut euch und denkt daran, dass der Herr bald kommt. Wie ist das zu verstehen? Also vielleicht hinkt das Beispiel ein bisschen, weil man nicht immer ganz gern so in die Schule gegangen ist. Aber stellt euch vor, ihr seid in der Schule und der Lehrer ist auf dem Weg zum Klassenzimmer und wird dort aufgehalten vom Schulleiter und hat ein Gespräch direkt in der Nähe von der Tür. Und die Schulklasse stürmt am Lehrer vorbei ins Schulzimmer und setzt sich an. Die Tür ist noch ein Spalt offen. Die Klasse weiss ganz genau, der ist vor der Tür. Der ist noch aufgehalten worden. Aber der kommt. Und genau das ist es, wo eigentlich die Bibel uns auffordert. Wir wissen, er kommt. Als Schüler hat man vielleicht nicht ganz so die freudige Erwartung, wenn der Lehrer kommt. Darum hinkt das vielleicht ein bisschen. Aber vielleicht hast du ja auch einen netten Lehrer gehabt, wie wir in der Gemeinde einige haben, und du hast dich enorm gefreut und die Erwartung gehabt, aber du hast nie gewusst, wann kommt er wirklich rein. Die Tür war vielleicht ein Spalt offen gewesen. Aber wirklich gesehen hast du nichts. Gehört hast du auch nichts. Aber du weißt, jeden Moment kann so weit sein. Du weißt nie, wann. Aber irgendwann kommt er. Und wir sollen die freudige Erwartung haben, dass Jesus kommt. Wir sollen bereit sein, parat sein. Wir wissen, dass er kommt. Er hat sich schon angekündigt. Wir wissen, es kann nicht mehr lang gehen. Wir rechnen mit der Nähe von unserem Herrn und darum leben Christen anders, weil sie mit der Nähe vom Herrn leben und rechnen. Die Gewissheit über die Nähe von unserem Herr ist also die Grundlage. Die Grundlage all unserer Freude. Die Freude an ihm, wie er ist und dass er eines Tages kommt. Dass wir dürfen in untrübter Gemeinschaft mit ihm sein, so wie es der Markus im Moment schon darf erleben. Das soll Grundlage für all unsere Freude sein. Ich kann euch sagen, ich bin vorgestern mit meinem Kind und meinem Kind von John bei einem Konzert gewesen. Wird da wahrscheinlich fast niemand etwas sagen, so der Jüngere sagt es etwas. O'Bros ist eine Hip-Hop-Band. Zwei Brüder haben ein total klares Zeugnis. 2500 Teenager, gut, ein paar Erwachsene sind auch dabei gewesen, aber nicht viel. 2500 Teenager sind am Feiern, am Lieder singen mit genialem Inhalt. Und die zwei, Entschuldigung, mich hat das bewegt, wie sie es geschafft haben, in einer großen Halle, wo Teenies am Ausrasten sind, wie sie den Finger heben, und sagen, ihr wisst, was das bedeutet. Der ganze Saal ist ruhig geworden. Und sie haben berichtet von einem Freund von ihm, der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas von euch. Die haben berichtet von ihrem Freund, der mit nicht einmal 24 Jahren von Jesus heimgerufen worden ist. Und sie haben die letzte Wegstrecke mit ihm gegangen. Und sie haben es fertig gebracht, in dieser Halle ihren Herr Jesus Christus zu ehren. Sie sind vor diesen 2500 Teenies auf die Knie gegangen. Und haben ihnen von Jesus erzählt. Und sie haben in diesen jungen Jahren haben sie begriffen, um was es im Leben geht. Und das ist der Grund, sie haben gesagt, schaut, warum tun wir uns den Stress an, haben sie gesagt. Es ist ein enormer Stress, so Konzerte zu machen. Und ich glaube, ihnen zu tiefst, ich erlebe das bei ihnen nicht, dass sie sich feiern oder feiern lassen. Sondern dass sie immer wieder auf Jesus hinweisen und wettet, dass junge Leute Jesus kennenlernen. Und sie haben dann berichtet von dem schrecklichen Kampf mit dem Krebs, wo der Philipp Mickenbecker hatte. Er ist nicht einmal im Alter von 24 gestorben, vor zwei Jahren etwa. Und der junge Mann ist ein enormes Zeugnis, bis heute noch. Damals schon, wo er noch gelebt hat, hat Fernsehauftritt und alles gehabt, mit seinem Zwillingsbruder zusammen. Hat zum dritten Mal Krebs gehabt. Zweimal hat Jesus ihn geheilt. Und die zwei Brüder, die O'Bros, die haben für ihn ein Lied geschrieben. Und haben ihm am Sterbebett das Lied noch vorsingen können. Und das Lied, wenn ihr euch das anschaut, das ist so ein Hinweis auf die Ewigkeit. Was ist meine tiefste Freude im Leben? Das sind junge Männer, die in der Kraft von ihrem Leben stehen. Die haben ganz viel gemacht, um miteinander Freude zu erleben, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du deine Freude im Herrn findest. Und dass du weißt, du darfst in Ewigkeit bei ihm sein. Das Leben von Philipp ist für mich ein enormes Zeugnis. Wie er in seinem Leiden, und er hat enorm Schmerzen gehabt. Er hat Wunden gehabt, die offen waren, ein richtiges Loch da. Und wir dürfen im Herbst, im September, Oktober, das Leben von ihm ist verfilmt worden. Er selber hat es gestattet, dass ihn einige Monate lang Filmkameras begleitet, an guten und an schlechten Tagen. Es ist ein ganz untrübter Film, wie man darf erleben, wie er Freude hat an seinem Herr und durchs Leiden durchgeht. In voller Erwartung und Hoffnung: Jesus, ich weiß, du kannst mich heilen. Aber meine grösste Freude ist nicht, dass ich gesund bin, sondern dass ich bei dir sein darf. Und ich freue mich auf den Film. Der wird im Kino laufen. Der ist viel durch Medien gegangen, ARD, ZDF und so weiter. Und wir werden im September oder Oktober werden wir den Film dort in Rieneck auch zeigen. Und ich ermutige euch jetzt schon, dass ihr euch Gedanken macht, wer wollt ihr einladen? Und nicht sagt, ich will es zuerst mal selber sehen. Und dann, ich kann euch sagen, das ist ein enormes Zeugnis. Wer das verpasst, hat etwas verpasst. Nicht, weil der Philipp so gut war, sagt er selber, ich bin schwach. Sein Leben ist ein Hinweis auf den Heiland, auf das ewige Leben. Und seine letzten Worte sind eben gewesen, er hat gesagt, ich freue mich auf Jesus. Und ich weiß, wo ich hingehe. Und schon im Februar, bevor er gestorben ist, hat er eben ein Video aufgestellt auf YouTube, er hat es genannt, das wären meine letzten Worte, indem er gesagt hat, wenn ich bete oder einfach unterwegs bin mit Jesus, dann gibt mir das Freude und so viel mehr als alles andere, was ich bisher auf dieser Erde erlebt habe. Wenn du denkst, es lohnt sich, an dem Leben festzuhalten, die Freude da in dem Leben sagt alles, nein. Die Freude in deinem Herr ist das Beste, was du kannst erleben. Und darum sagt auch der Paulus im Philippa, sagt der eben, warum der Tod Gewinn ist, warum er den Tod als Gewinn sieht. Er schrieb dort, meine Erwartung ist, dass Christus an meinem Leib verherrlicht wird, sei es im Leben oder im Tod. Denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben ein Gewinn. Warum ist Sterben ein Gewinn? Nicht, weil er lebensmüde ist, weil er nicht mehr mag, sondern weil er weiß, das Allerbeste, was mir passieren kann, ist, in dieser untrübten Gemeinschaft mit Jesus zu sein, bei ihm zu sein, ihn zu verherrlichen. Im Leben, aber auch im Sterben. Und es ist Gewinn, weil ich dann bei ihm darf sein und ihn darf eins zu eins erleben. Die Gemeinschaft, wo der Mensch ganz am Anfang schon gehabt hat im Paradies, die untrübte Gemeinschaft mit Gott, die ist auch heute für dich möglich. Die Freude im Herr, was hätte Adam sich nicht gefreut, wenn er Gott begegnet ist, im Garten mit ihm spazieren gegangen ist. Wir dürfen das da im Hier und Jetzt schon erleben und in Ewigkeit denn untrübt. Und er sagt im Vers 23, ich will hingehen und bei Christus sein, denn das ist viel besser. Wir hängen manchmal so fest am Leben. Und ich kann euch sagen, ich bin enorm dankbar, dass In Europa, ich habe gemerkt, dass eine neue Generation auftritt, wo ganz klar Zeugnis gibt für Jesus. Wo ganz klar bekennt, wer ihr Herr ist und mit der Freude am Herr unterwegs sind, im Hier und Jetzt, aber mit dem Wissen, es ist nicht alles, was ich da erlebe, sondern mit der Hiwi, hey, es ist das Beste, was noch auf uns zukommt. Die Wahrheit, Gott wird am meisten verherrlicht oder Christus wird am meisten vergrößert, wenn wir am meisten mit ihm zufrieden sind, wenn wir Freude haben an ihm, die ist nicht nebensächlich. Und ich bitte euch, wenn ihr vieles nicht gehört habt heute, dass ihr jetzt mal gut zuhört. Das ist nicht ein Randthema von der Bibel. Du könntest noch ein bisschen Freude haben. Es ist kein Randthema vom christlichen Leben, nicht das Randthema im Philipperbrief, wo wir viele Vers gehört haben heute. Das ist der Kern dessen, was es bedeutet, Nachfolger von Jesus zu sein. Das ist Kern von jedem, der an Jesus Christus glaubt. Das ist nicht Sahnehäubchen noch vom Christentum, das ist das Herzstück vom Christentum. Dass mir die Freude, die zutiefst kann da sein, auch wenn die Umstände nicht so sind, die Freude im Herr haben und dass die uns durchdreht, hier, bis wenn wir bei ihm sind. Die Quelle von der Freude, Paulus schrieb das im Römer 14, da heißt, denn wir gehören nicht uns selbst. Ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und er schrieb David im Vers 17, denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Strebe, liebe Freunde, nach Freude ist wesentlich, ist biblisch. Auch wenn du es vielleicht bisher wenig gehört hast, weil wir viel in der Christenheit, im Evangelikalen immer von Pflicht und so geredet haben, die Freude im Leben als Christ ist sehr zentral. Freude ist nicht optional. Es ist nicht eine Wahl, sondern sie ist unerlässlich. Gott ist nicht nur die höchste Quelle der Befriedigung für die menschliche Seele, sondern Gott selber wird verherrlicht, wenn wir in ihm zutiefst zufrieden sind und an ihm Freude haben. Und deshalb lasst euch streben nach Freude in ihm. Das ist sehr, sehr wesentlich. David sagt in Psalm 16 das so: Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher angefüllt mit Segen. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude. Mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Denn du wirst deinen Heiligen Geist, nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und liebe Freunde, Freude verändert alles. Freude wird den Blick verändern, den Blick auf die Schrift, den Blick im Gebet, auf Mission, aufs Leiden. Dein Blick wird sich verändern auf den Gottesdienst, wenn du Freude im Herr hast. Die Freude verändert alles. Und bei dieser Freude an Gott steht sehr viel auf dem Spiel. Und ich will schliessen mit dem Vers, wo Angela heute gestartet hat. Aus Nehemia 8, 10. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du kommst und in unserer Seele wirkst mit deinem Geist. Dass du in uns mehr und mehr die Freude auslösest und die Frucht von deinem Geist schenkst. Die Freude an dir. Das tiefste können empfinden, egal wie es um uns herum aussieht. Und durch die Freude, die wir dann durch dich empfinden, wirst du so verherrlicht und so geehrt und gelobt. Jesus, ich bitte dich, komm du. Es ist nicht etwas, was wir von uns aus produzieren können, aber wir können uns dir hinheben. Wir können uns mit dem Wort beschäftigen. Wir können sehen, wie du wirkst in dieser Welt. Lass unser Herz aufgehen. Und schenk du uns die Frucht, die Freude an dir. Und danke, dass du irgendwann wiederkommst, dass wir irgendwann dürfen bei dir sein. Die untrübte Freude haben, endlich in deiner Gegenwart. Jesus, alles sehnt sich danach. Komm du bald, Herr.